Guten Tag alle zusammen. Die Bibel ist gefüllt mit vielerlei Symbolik, besonders wenn es um Zahlen geht. Bestimmte Zahlen werden aus bestimmten Gründen für spezifische Symbole verwendet. Und dadurch kommt es bei vielen Religionen in der Welt zu vielen Arten der Verwirrung, da diese versuchen, die Bibel auf ihre eigene Art und Weise zu interpretieren. Es gibt falsche Vorstellungen darüber, was Zahlen bedeuten. Und viele interpretieren falsch, was die Heiligen Schriften tatsächlich sagen. Was ich also heute genau vorhabe, ist, bestimmte Zahlen in der Bibel im Detail durchzugehen, beginnend mit der ersten, Nummer 1. Einige weisen darauf hin, dass die Zahl 1 immer Einheit oder Singularität beschreibt. Sie irren sich in beiden Fällen. Gott ist einer, wenn auch in zwei Personen, und bezieht sich auf eine Familie, wie es in Johannes 10,30 heißt, wo bewiesen wird, dass Gott einer ist, der aus zwei Personen besteht. Gott ist ein Familienname, genau wie Link ein Familienname ist. Um es ganz klar zu sagen, ich bin nicht Norbert Link, und Norbert ist nicht Michael Link. Wir sind zwei verschiedene Menschen, haben aber den gleichen Familiennamen. Fangen an in Epheser 4, Verse 1 bis 6. Die Überschrift heißt bereits die Einheit im Geist. Epheser 4, angefangen Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene, in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Vers 4. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu eine Hoffnung, eure Berufung, Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Vers 6, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. In Vers 4 heißt es, dass es einen Leib gibt, näher ausgeführt in 1. Korinther 12, Verse 12 bis 14. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib eine ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Vers 13 bezieht sich auf die Kirche, sie und ich. Und wir sind alle ein Leib. Zurück zu Epheser 4,4 lesen wir auch von einem Geist, der auch in Johannes 17, Vers 11 erklärt wird. Johannes 17 und Vers 11 lesen wir: Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Christus kommt zu uns durch seinen Geist. Wir sollten alle den gleichen Geist haben und darauf bezieht sich dieser Vers hier, genauso wie Gott, der Vater und Jesus Christus im Geiste eins sind. Beachten Sie jedoch, dass der Heilige Geist hier nicht erwähnt wird, wie ich später erklären werde. Wieder in Epheser 4 und Vers 5 lesen wir, dass ein Herr sich auf Jesus Christus bezieht, derselbe, der auf diese Erde kam und Mensch wurde, der dann starb und dann wieder Geist wurde und jetzt zu Rechten Gottes auf seinem Thron im dritten Himmel sitzt. Es gibt nur einen Jesus Christus. Es gibt einen Glauben, dem wir alle angehören. Es gibt viele verschiedene Glaubensrichtungen aus dieser Welt, unterschiedliche Überzeugungen, aber wir müssen alle zum gleichen Verständnis und Glauben gelangen. Wir glauben an keinen anderen Gott als den wahren Gott. Also müssen wir alle einen Glauben haben. Es gibt eine Taufe. Dieses Konzept allein hat viele Kontroversen darüber ausgelöst, was eine richtige Taufe ist und was alles in ihr beinhaltet ist. Wir werden zum Beispiel nicht im Zeitpunkt der Taufe wiedergeboren und sollten nicht getauft werden, wenn wir noch kleine Babys sind, wenn wir noch nicht einmal reif genug sind, um selbst Entscheidungen zu treffen und nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Wenn wir also die Entscheidung treffen, dass wir uns taufen lassen wollen, müssen wir sicherstellen, dass wir wirklich verstehen, worauf wir uns einlassen und es auch zum richtigen Zeitpunkt tun, worauf ich auch später noch näher eingehen werde. Der Punkt ist wiederum, wir oder wie alles eins ist und eins in allem ist. Epheser 4, Vers 6 sagt, dass es einen Gott und Vater aller gibt, der über allem ist. Wir lesen 1. Korinther 8, Verse 5 und 6 weiter. 1. Korinther 8 und Vers 5. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, Vers 6, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Diese beiden Verse sollten so viele Dinge beweisen und doch ignorieren so viele, was diese Verse wirklich bedeuten, weil es so viele gibt, die falschen Götter anbeten. Und noch einmal, warum wird der Heilige Geist hier nicht erwähnt? Liegt es daran, dass der Heilige Geist keine Person ist? Und doch gibt es in der Bibel immer noch so viele Schriftstellen, die besagen, dass es einen Gott, den Vater und einen Jesus Christus gibt. 5. Mose 6, Vers 4. Auch in Markus 12, 29 geht es um das erste Gebot, das besagt, dass Gott allein der Herr ist. Es gibt einen Christus. Dann auch auf die Zukunft bezogen in Sacharja Kapitel 14 und Vers 9. Ein weiterer Beweis dafür, dass es nur einen wahren Christus gibt, den Gott des Alten Testaments. Sacharja Kapitel 14, Vers 9 lesen wir, und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, herrscht große Verwirrung, wenn es um den Heiligen Geist geht. Lukas Kapitel 1, Vers 35. Lukas Kapitel 1, Vers 35 lesen wir, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das Heilige, von dem hier gesprochen wird, ist nicht der Heilige Geist, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der Heilige Geist ist die Kraft des Höchsten, die Kraft Gottes des Vaters und die Kraft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes des Vaters. Die Zahl 1 kann sich manchmal auf mehr als eine Person beziehen, indem sie die Einheit zwischen diesen Personen bezeichnet. Andererseits gibt es in der Bibel unzählige Beispiele, in denen eine Person ein Konzept oder ein ereignisbeschrieben wird, ohne sich auf Einheit oder Vereinigung zu beziehen. Dann wird klar, dass es irreführend wäre, der Zahl 1 immer Singularität oder Einheit zuzuschreiben. Es gibt noch andere Dinge in der Bibel, die von Einheit sprechen, die eine Gemeinsamkeit mit Einheit verknüpfen. 1. Mose 2, Vers 24. 1. Mose 2 und Vers 24 lesen wir: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Wir sehen, wie diese Dinge zusammenpassen. Und sogar hier, wenn wir uns auf einen einfachen menschlichen Standpunkt beziehen, der leicht zu verstehen ist oder leicht zu verstehen sein sollte, und doch sehen wir, wie schwierig es für die Welt ist zu verstehen, dass Gott der Vater und Jesus Christus eins sind. Wir, die Kirche, sind eins. Mann und Frau heiraten und sind eins. Sie werden ein Fleisch, auch wenn sie weiterhin zwei verschiedene Menschen sind. Ich habe bereits erwähnt, dass wir, die Kirche, eine Familie sind. Und wenn eine leidet, leiden wir alle. 1. Korinther 12, Vers 26. 1. Korinther 12, Vers 26 lesen wir: Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Was passiert, wenn einer von uns krank ist? Wir kommen alle zusammen und beten für diese Person. Was passiert, wenn wir gute Nachrichten über ein Mitglied hören? Wir kommen alle zusammen und gratulieren ihm, ehren es, freuen uns gemeinsam. Wir alle sind eins. Im Leben gibt es einen Hauptfokus darauf, was wir tun sollen, der Hauptgrund, warum wir hier auf dieser Erde sind und was wir tun müssen. Wir wissen, dass wir Gott in unserem Leben an die erste Stelle setzen müssen. Aber wir gehen auch noch darüber hinaus. Was wollen wir alle erreichen? Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Besser, euch wird alles hinzugefügt werden. So sagt es zum Beispiel die Elberfelder Bibel: Zufall gibt es für wahre Christen nicht. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen, dann sehen wir, wie uns alle diese Dinge gegeben werden. Alles, was wir wünschen, sogar materielle Dinge, die wir genießen können, während wir auf dieser Erde sind. Aber achtet wir darauf, dass wir unseren materiellen Besitz nicht zu unserer Nummer eins machen, sondern konzentrieren wir uns zuerst auf Gott. Nummer 2. Die Zahl 2 wird manchmal mit Vereinigung, aber auch mit Spaltung in Verbindung gebracht. Es bedeutet sowohl Dualität als auch Kontrast. Ganz am Anfang der Bibel sehen wir in 1. Mose 1 den Kontrast zwischen Tag und Nacht. 1. Mose 1, Verse 14 bis 18. Angefangen Vers 14: Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels. Und das bezieht sich auf das Universum, das der zweite Himmel ist. Weiter, die da scheiden, Tag und Nacht, sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Vers 16: Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Vers 17: Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Dies hier zeigt viel Symbolik, da wir in dem gesamten Bibel symbolische Begriffe für Licht und Dunkelheit finden. Es gibt einen symbolischen Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit. Christus ist das Licht der Welt, genauso wie wir Lichter sein sollten oder sollen und unsere Lichter hell leuchten lassen sollen, um ein gutes Beispiel zu sein. Das direkte Gegenteil dazu, was mit Dunkelheit zu tun hat, ist Satan, der Teufel, der ein Symbol für die Dunkelheit und alle damit verbundenen Dinge ist, wie heidnischen Feiertage, wie Halloween und dazu gehören auch Weihnachten und Ostern, die ebenfalls keine göttlichen Feiertage sind. Andere Dinge, die mit Dunkelheit zu tun haben, sind Hexerei und so weiter. Wir sehen hier den großen Unterschied im Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit. Zwischen beiden gibt es eine Spaltung. Der Unterschied ist Tag und Nacht. Was ich jetzt besprechen werde, sind zwar keine Gegensätze, aber sie drücken schon verschiedene Gedanken oder Konzepte aus. Die Bibel selbst ist in das Alte und das Neue Testament unterteilt und wir lesen von zwei Bündnissen, dem Alten und dem Neuen. Das Alte Testament gibt uns das Gesetz, die 10 Gebote, sowie rituelle Gesetze, von denen einige heute nicht mehr in Kraft sind. Das Alte Testament zeigt uns anhand seiner vielen Beispiele, wie Menschen es immer wieder versäumt haben, dem Gesetz und Gottes vollkommenen Maßstäben gerecht zu werden. Wir lesen im Alten Testament von vielen rechtschaffenen Männern, wie sie strauchelten, wie David, Abraham und Mose, Gottes Auserwählten, jedem Einzelnen in der Bibel. Denn sie alle sündigten und zeigten uns die sündige Natur des Menschen, genau die Dinge, die wir alle durchmachen. Aber wir haben die Möglichkeit, unsere Sünden zu bereuen, so wie es die vielen Gerechten getan haben, die ich erwähnt habe. Wenn es um das Neue Testament geht, sagen wir in einer Ausgabe unseren englischen Fragen und Antworten bezüglich des Neuen Testaments, der zweite große Teil der Bibel erzählt vom Leben und Wirken Jesu und dem Wachstum der frühen Kirche. Das Wort Testament lässt sich am besten mit Bund übersetzen. Das Neue Testament verkörpert den neuen Bund, dessen Mittler Jesus war. Beispiele sind in Jeremia 31, Verse 31 bis 34 und auch Hebräer 9, Vers 15. Leider halten sich viele Religionen nicht einmal an das Alte Testament und behaupten, dass es nicht mehr in Kraft sei, dass ein tatsächliches Gesetz geändert worden sei, weshalb sie die Feiertage Gottes nicht mehr einhalten, die wir heute noch haben und die wir weiterhin einhalten. Sie halten sich auch nicht an das Gesetz, das den Verzehr von unreinem Fleisch verbietet und rechtfertigen ihre Entscheidungen damit, dass dies in Ordnung sei, indem sie die Bedeutung bestimmter Schriften verdrehen. Aber es gibt im Neuen Testament viele Beweise dafür, dass Jesus die alttestamentlichen Gesetze einhielt und betonte, dass er nicht gekommen sei, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen, wie er in Matthäus 5, Vers 17 klarstellt. In unseren englischen Broschüre Hidden Secrets of the Bible, verborgene Geheimnisse in der Bibel, sagen wir Folgendes. Die Zahl 2 bedeutet auch vollkommene Harmonie und notwendige Verbindung. Gott besteht aus zwei Personen oder Persönlichkeiten und das gesamte Gesetz kann in zwei Geboten zusammengefasst werden, Matthäus 22, Vers 40. Außerdem wurden die 10 Gebote auf 2 Steintafeln geschrieben. Die Aussage zweier Zeugen ist wahr, wie es in Johannes 8, Vers 17 sagt. Und einige Worte werden wiederholt oder zweimal erwähnt, um ihre Bedeutung zu zeigen, wie zum Beispiel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, wie wir in Hebräer 4, 12 lesen, auch in vergleichen sie auch in Offenbarung 1, Vers 16 und Kapitel 2, Vers 12. Wir finden auch, dass Christus seine Jünger zu zweit aussandte, wie in Markus 6, Vers 7 prüft. Dass Christus zeitweise mit 2 Brüdern zu tun hatte, Moses und Aaron, Jakobus und Johannes. Und dass Joshua und Kaleb die einzigen 2 Personen waren, die einen guten Bericht über das gelobte Land lieferten, in 4. Mose 14, Verse 6 und 7. Wir lesen auch von den 2 Zeugen der Endzeit, sowie von 2 Personen, Mose und Elia, die Christus und seinen 3 Jüngern in einer Vision auf dem Berg der Verklärung erschienen, in Matthäus 17. Auf menschlicher Ebene hat ein Mensch 2 Arme, 2 Beine, 2 Augen, 2 Ohren, und wir lesen, dass ein Mann und eine Frau 2 Personen heiraten sollten und 1 werden, wie ich früher schon gesagt habe. Wir lesen, dass Gott Noah konkrete Anweisungen gab bezüglich der Tiere, die er in die Arche bringen sollte, von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Menschen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. 1. Mose 7, Verse 8 und 9. Die nächste Nummer, Nummer 3. Das Erste, woran Sie vielleicht denken, wenn Sie das Wort göttlich hören, ist das gesamte Konzept der Dreieinigkeit, an das die überwiegende Mehrheit der Christenheit glaubt. Wahrscheinlich eine der umstrittensten Schriftstellen, die damit zu tun haben, befindet sich in 1. Johannes 5, Verse 7 bis 8, wo es in der Zürcher Bibel und in einer Anmerkung wie folgt heißt. 3 nämlich sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese 3 sind 1. Und 3 sind es, die Zeugnis ablegen auf Erden, der Geist und das Wasser und das Blut, und die 3 gehen auf 1. Die Anmerkung in der Zürcher Bibel und eine Randbemerkung der New King James Version sagen uns, dass alles von den Wörtern im Himmel bis auf Erden weggelassen werden soll, da dieser Satz hinzugefügt wurde, um die Dreieinigkeit zu beweisen. Aber diese Wörter waren nicht in den originalen Schriften enthalten. Stattdessen lesen wir, dass es 3 gibt, die das bezeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut stimmen überein. 1. Johannes 5, Vers 6 sagt uns auch, 1. Johannes 5 und Vers 6, diese ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Wir sehen also, wie diese 3 auch mit seiner Geburt und seinem Tod zusammenhängen. Als er als Mensch geboren wurde, war er mit Blut und Wasser gefüllt. Und er wurde auch durch den Heiligen Geist geboren, der die Jungfrau Maria schwängerte. Und wir sehen, wie diese 3 zusammengehören. So haben auch wir, wenn wir geboren werden, einen Geist im Menschen, den Gott uns schenkt Und wenn wir sterben, sind wir tot und Gott erhält unseren Geist zurück. Der Geist bleibt nicht in uns, wenn wir sterben. Also nochmals, diese drei stehen im Zusammenhang mit seiner Geburt und seinem Tod. Wie wir in Johannes 19, Vers 34 lesen, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Er gab auch seinen Geist auf. Lukas 23, Vers 46. Alle haben Geist, und als er starb, erhielt Gott ihn zurück, um ihn zu bewahren. So vereinen sich Geist, Blut und Wasser zu einem Ganzen, denn wir brauchten alles zum Leben, da wir noch immer Menschen sind. Und wie wir in einem englischen Fragen-Antwort-Artikel über 1. Johannes 5, Verse 6 bis 8 erklären, bezieht sich die Bezugnahme auf den Geist hier auch auf den Heiligen Geist, der Christus in vollem Maße bei seiner Zeugung verliehen wurde und durch den er als Mensch die Kraft erhielt, die Sünde im Fleisch zu überwinden. Es ist der Heilige Geist, der bezeugt, dass Christus im Wasser und im Blut gekommen ist, also total als Mensch, wie wir in 1. Johannes 5, Vers 6 gelesen haben. Ein weiteres kontroverses Thema in Zusammenhang mit der Vollendung sind 3 Tage und 3 Nächte. Zum Beispiel in Jona, Kapitel 2, Vers 1. Jona Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Warum ist das wichtig? Wenn wir in das Neue Testament gehen, sehen wir, dass das Gleiche mit Jesus Christus geschah. Er bezieht sich auf das, was Jona widerfuhr, als Symbol dafür, was ihm widerfahren würde. In Matthäus Kapitel 12, Vers 40. Matthäus 12, Vers 40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Dies hier widerlegt den Ablauf von Ostern und die Tatsache, dass Christus nicht an einem Freitag gekreuzigt werden konnte und an einem Sonntag wieder auferstanden ist, da dies nicht 3 Tage und 3 Nächte ergibt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Christus im Grab lag, als er starb und sich nicht im Himmel befand. Der nächste Punkt, der mit der Zahl 3 zu tun hat, ist das größte Geschenk, das wir füreinander haben sollten, gottgefällig zu leben. 1. Korinther 13, Vers 13. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Hier müssen alle 3 übereinstimmen und alle müssen zusammenhalten, um erfolgreich zu sein. Um auf das Alte Testament zurückzukommen, es gibt Dinge, die wir jedes Jahr tun. Und dazu gehört, 3-mal im Jahr ein Fest zu feiern. 2. Mose 23, Verse 14 bis 17. 2. Mose 23, angefangen Vers 14. 3-mal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen. Niemand erscheine mit leeren Händen von mir. Vers 16. Und du sollst halten das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast. Und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Vers 17. Dreimal im Jahre soll erscheinen von vor dem Herrn, dem herrsche alles, was männlich ist, unter dir. Dies ist ein Befehl, der immer noch in Kraft ist und immer gelten wird. Und es gibt noch etwas anderes, was wir während dieser Festtage dreimal tun sollen. In 5. Mose 16, Vers 16. 5. Mose 16, Vers 16. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist bei dir, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Man soll aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Hier geht es nicht um drei Tage, sondern nur um drei Zeiten, sondern um Jahreszeiten, was tatsächlich siebenmal ist, wenn wir alle heiligen Tage zusammenzählen, wie in 3. Mose 23 näher erläutert wird. Das Letzte, was ich erwähnen möchte im Zusammenhang mit der Zahl 3, steht in Apostelgeschichte 2, in Vers 38, wo es drei Dinge gibt, die wir tun müssen, um zur Erlösung zu gelangen. Petrus sprach zu ihnen, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße, besser bereut, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wie ich bereits erwähnt habe, müssen wir, bevor wir an den Punkt gelangen, an dem wir uns für die Taufe entscheiden, etwas in uns selbst erkennen und an etwas Konkretes glauben. Wir müssen den absoluten Glauben daran haben, dass diese lebenslange Verpflichtung die richtige Entscheidung ist. Als ersten Schritt müssen wir unsere Sünden bereuen und wir müssen dafür sorgen, dass Christus jederzeit in uns lebt, da wir zur Wahrheit berufen wurden. Und indem wir Christus in uns leben lassen, halten wir nicht nur sein Gesetz, sondern wir führen es auch aus und leben danach. Und wenn wir kurz vor der Taufe stehen, handeln wir aus Gehorsam, denn als zweiten Schritt verpflichten wir uns zu diesem Leben. Und als dritten Schritt empfangen wir Gottes Heiligen Geist in uns, der uns hilft, ein gerechtes Leben zu führen, das uns die Weisheit gibt, auf diese Weise leben zu können. Warum gibt es so viel Verwirrung auf der Welt? Könnten wir wirklich verstehen, was ich gerade erklärt habe, wenn Gott unseren Geist nicht für dieses Verständnis geöffnet hätte? Glauben Sie, ich wäre hier, um diese Predigt zu geben und alles auf diese Weise zu erklären, wenn Gott mir dieses Verständnis nicht gegeben hätte? Absolut nicht. Und es gibt viele gute Menschen auf dieser Welt, die es einfach nicht besser wissen und keine Ahnung haben, was die Wahrheit ist. Nicht einmal wirklich wissen, woran sie glauben. Sie haben nicht das, was wir haben. Sie haben nicht die Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Sie verfügen nicht über den Heiligen Geist, den wir bei unserer ordnungsgemäßen Taufe erhalten haben. Deshalb sind diese drei Dinge so wichtig und deshalb gehören sie zusammen, damit wir alle eins sein können. Nummer 4. Die Zahl 4 wird oft verwendet, um Gottes Offenbarung zu kennzeichnen. Gott wird auf diese Weise oft etwas über sich selbst oder über etwas oder jemand anderen offenbaren. Die Zahl 4 bezieht sich auf alles, was geschaffen wird. 4 ist die Zahl aller Dinge, die einen Anfang haben. Alle Dinge, die gemacht werden. Die materiellen Dinge und der Materie selbst. Einige Beispiele hierfür wären: Wir haben die 4 Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten und Westen, 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, 4 Tagesabschnitte, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, 4 Dimensionen, die alles enthalten, was wir erleben können, Länge, Breite, Höhe und Zeit. Beachten Sie hier, dass die 4. Dimension, die Zeit, vom Rest dadurch getrennt ist, dass wir im Vergleich zu den anderen Dimensionen, Länge, Breite und Höhe, nur eine begrenzte Bewegung durch die Zeit haben. 4 ist also eindeutig die Zahl der natürlichen Schöpfung. Wir lesen 1. Mose, dass sich der Fluss, der aus dem Garten Eden floss, in 4 Flüsse teilte. 1. Mose 2, in Verse 10 bis 14. 1. Mose 2, angefangen Vers 10. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in 4 Hauptarme. Vers 11. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedullachatz und den Edelstein Schocham. Vers 13. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, Vers 14, der fließt östlich von Assyrien. Der 4. Strom ist der Euphrat. Es scheint, dass diese Passage sehr symbolisch ist und vielleicht zeigen soll, dass Eden ein Sinnbild oder ein Symbol für die gesamte Schöpfung war. Dies lässt sich sagen, da einer der Flüsse wahrscheinlich als Nil und ein anderer als Euphrat identifiziert werden kann. 2 der 4 Flüsse, die sich entlang der Küste nicht die gleiche Region teilen können. Somit umfassten die 4 Flüsse die gesamte bekannte Welt der Hebräer zur Zeit des Mose. Dies wäre ein starkes Symbol, da es den Garten Eden mit der ganzen Welt verbindet. Interessant ist auch ein Blick auf die Namen der 4 Flüsse und ihre ursprüngliche hebräische Bedeutung. Aus dem Internet habe ich es von einem Kommentar gelesen. Pishon, dieses Wort, erster Fluss, dieses Wort bedeutet Steigerung. Allerdings leitet sich das Wort von einem grundlegendären Wurzelwort ab, das herumspringen, herumtollen, zerstreut werden, ausgebreitet sein oder im übertragenen Sinne stolz zu handeln bedeuten. So erhalten wir das Bild eines Flusses, der sich zu einem breiten Fluss oder Delta ausbreitet. Aus dieser Idee der Ausbreitung ergibt sich eine übertragene Bedeutung. Durch die Ausbreitung werden wir aufgeschlossen, weltoffen oder kultiviert, oder dadurch werden wir stolz. Im übertragenen Sinne könnte dieser Fluss also stolz bedeuten, während wir uns im wörtlichen Sinne ein breites Delta oder eine Flussebene vorstellen. 2. Gihon bedeutet hervorbrechen und kommt von einem Wort, das hervorbrechen, herausziehen oder herausbrechen bedeutet. Wir bekommen eine Vorstellung von einem Fluss, der seine Ufer überschwemmte, vielleicht oft und vielleicht heftig. Das Wort, das in der King James Bibel als Äthiopien übersetzt wird, ist Kusch. Kusch war ein Enkel von Noah. Und sein Name bedeutet schwarz, Daher ist es wahrscheinlich, dass er dunkelhäutig war. Seine Nachkommen lebten in Afrika, und die Länder, in denen sie leben, werden als Kusch bezeichnet. Daher ist es möglich, dass es sich bei diesem Fluss um den Nil handelt. Der dritte Fluss, Hiddekel, oder Hiddekel, das ist wahrscheinlich ein Fremdwort, da ins Hebräische übernommen wurde, aber es bedeutet bekanntermaßen schnell, rasant oder plötzlich. Wir haben also das Bild eines schnell fließenden Flusses. Dieser Fluss wird üblicherweise als Tigris bezeichnet. Und dann das vierte, dies als Euphrat, was Fruchtbarkeit bedeutet. Wir denken an einen Fluss, der Wachstum oder Wohlstand bringt, oder möglicherweise einen Fluss, der die Umgebung regelmäßig überschwemmt, entweder durch den Quelleabfluss aus den Bergen oder durch den Abfluss des Winterregens. Diese Überschwemmungen würden höchstwahrscheinlich fruchtbaren Schlamm in dem Fluss mitführen und in den Überschwemmungsgebieten einen fruchtbaren Boden für Nutzpflanzen schaffen. Dieses Wort leitet sich jedoch von einem Wort ab, das Ausbrechen. Nicht das gleiche Wort wie für den Gihon oder Herausbrechen bedeutet, aber oft mit destruktiven Konsequenzen oder Ergebnissen. Daher könnte der hebräische Name für diesen Fluss im übertragenen Sinne Zerstörung sein. Ich fand das alles einfach interessant und wollte es mit Ihnen teilen, da das Thema mit diesen vier Flüssen sie zurück zum Anfang der Schöpfung des Menschen führt, wo alles mit dem Garten Eden begann. Die Zahl 4 kann auch für Unordnung stehen, die Gott in der Zukunft herbeiführen wird, kurz bevor Christus wiederkommt. In Offenbarung 6, Vers 1 bis 8 lesen wir von den 4 Reitern der Apokalypse, die Unheil über die Erde bringen werden. Offenbarung 6, angefangen Vers 1, und ich sah, dass das Lamm das erste der 7 Siegel auftat, und ich hörte eines der 4 Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und sehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Die ersten beiden Verse handeln von religiöser Täuschung. In den Versen 3 und 4 geht es um Krieg. Vers 3. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das zweite Wesen sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd. Das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Die Verse 5 und 6 beziehen sich auf Hungersnot. Vers 5. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm, und ich sah und ich sehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den 4 Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und in den Versen 7 und 8 geht es um Pest oder Krankheiten. Vers 7. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Wesens sagen, komm, und ich sah und sehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle zog mit ihm einher. Und ihnen wurden Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Nun hatte Gott die Menschen viele Male davor gewarnt, sich von ihren Wegen abzuwenden und dass es eine schwere Strafe für Sünde gab. Darüber lesen wir im Alten Testament, Ezekiel 14, Verse 12 bis 23. Ezekiel 14, angefangen Vers 12. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treubruch begeht und wenn ich meine Hand gegen das Land ausstrecke und ihm den Vorrat an Brot wegnehme und Hungersnot ins Land schicke, um Menschen und Vieh darin auszurotten. Und wenn dann diese drei Männer im Land wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott, der Herr. Vers 15. Und wenn ich wilde Tiere ins Land bringen würde, die die Leute ausrotteten und das Land zur Einöde machten, so dass niemand mehr hindurchziehen könnte wegen der wilden Tiere, und diese drei Männer wären auch darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein sich selbst, und das Land müsste öde werden. Vers 17. Oder wenn ich das Schwert kommen ließe über dies Land und sprechen würde, Schwert fahre durchs Land und würde Menschen und Vieh ausrotten. Und diese drei Männer wären darin. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden errettet werden. Im Vers 19. Oder wenn ich die Pest in dies Land schicken und meinen Grimm darüber ausschütten würde mit Blut vergießen, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Sohn noch Tochter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Weiter in Vers 21. Denn so spricht Gott der Herr, wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest, über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten, Menschen und Vieh, sehe, so sollen einige übrig bleiben und davon kommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Die sollen zu euch kommen, und ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen und euch trösten über das Unheil, das ich über Jerusalem habe kommen lassen, und über all das andere, das ich über die Stadt habe kommen lassen. Vers 23, sie werden eure Trost sein, wenn ihr sehen werdet ihren Wandel und ihre Taten, und ihr werdet erfahren, dass ich nicht ohne Grund getan habe, was ich an Jerusalem getan habe, spricht Gott, der Herr. Wir lesen hier von einem Gericht, das über Jerusalem verhängt wurde, bei dem Gott die Götzendiener Jerusalems mit vier Strafen, Schwert, Hungersnot, wilde Tiere und Pest, verurteilt. Die lässt sich gut mit den vier Reitern vergleichen, von denen wir gerade gelesen haben. Etwas, von dem vorhergesagt wurde, dass es in der Endzeit passieren wird. Nun, es gibt noch eine weitere Symbolik, die mit der Zahl 4 zu tun hat, in Sacharja 2, Verse 1 bis 4, wo auch von der Vision der vier Hörner und der vier Handwerke die Rede ist. Sacharja 2, angefangen Vers 1. Und ich hob meine Augen auf und sah und sehe, da waren vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wer sind diese? Er sprach zu mir, es sind die Hörner, die Juda samt Israel und Jerusalem zerstreut haben. Vers 3, und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Da sprach ich, Vers 4, was wollen die machen? Er sprach, jene sind die Hörner, die Juda so zerstreut haben, dass niemand mehr sein Haupt erhob. Diese aber sind gekommen, jene abzuschrecken und die Hörner der Völker abzuschlagen, die ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Die vier Hörner, stellen vier Königreiche dar, was auch erklärt wird in Daniel 7, Verse 7 und 8. Die vier Handwerker sind vier Engelwesen, die mit Christus die vier Hörner zerstören werden, die gegen die modernen Nachkommen der Häuser Israel und Juda sowie gegen das geistige Haus Israel und Juda und die Kirche Gottes kämpfen werden. Zacharja spricht auch über die Vision der vier Streitwagen in Zacharja 6, Verse 1 bis 8. Zacharja 6, angefangen Vers 1. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah und sehe, da waren vier Wagen. Die kamen zwischen den zwei Bergen hervor, die Berge aber waren aus Kupfer. Die sind spirituelle Berge im Himmel. Vers 2. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige Rosse, allesamt stark. Vers 4. Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete: Mein Herr, wer sind diese? Vers 5. Der Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die vier Winde, die beziehen sie sich auf Engelwesen, des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Vers 6. Die schwarzen Rosse zogen in das Land des Nordens, die weißen zogen hinter ihnen her und die scheckigen zogen in das Land des Südens. Das nördliche Land bezieht sich auf das moderne Babylon und das südliche Land ist Ägypten. Vers 7. Diese starken Rosse also zogen aus und wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Rosse beziehen sich auf Engelwesen. Weiter, und er sprach: Geht hin und durchzieht die Lande. Und sie durchzogen die Lande. Vers 8. Und er rief mich an und redete mit mir und sprach: Siehe, die in das Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist ruhen im Lande des Nordens. Dies hatte Gott erzürnt, ließ seinen Zorn über Babylon ruhen, von dem wir in Offenbarung 18,21 lesen, und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach: So wird mit Sturmgewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Die Zahl 4 ist auch in Daniel 7 symbolisch, wenn es um die vier Tiere geht, was eine weitere prophetische Warnung darüber ist, was in der Zukunft passieren wird. In Vers 4 geht es darum, dass der Löwe mit dem babylonischen Reich und Nebukadnezar zu tun hat. Das zweite Tier war wie ein Bär, der das medoperische Reich symbolisierte. Das dritte Tier war wie ein Leopard und bezog sich auf das griechische Reich. Und dieses Tier hatte auch vier Köpfe. Und die Herrschaft wurde den vier Feldherren unter Alexander dem Großen übertragen. Das vierte Tier war das schrecklichste aller Tiere, das mit dem römischen Reich zu tun hatte, mit 10 Hörnern, die 10 Könige symbolisieren. Und wir lesen Vers 23 und Daniel 7, er sprach: Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein, das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermahlen. In Kapitel 7, Daniel 7, Vers 2, lesen wir von den vier Winden des Himmels, die das große Meer aufwühlten. Wir lesen: Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und sehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Winde aus allen Teilen der Welt, Nord, Süd, Ost, West. Es handelt sich bei ihnen allen um unterschiedliche Windarten. Und wenn sie alle miteinander kombiniert werden, kann ein unglaublicher und zerstörerischer Sturm entstehen und darauf könnte es sich dabei beziehen. Wie wir sehen können, bringen diese Dinge die Zahl 4 mit Zeiten der Unordnung in Verbindung. Diese Zeiten werden wirklich schrecklich sein. Aber Gott hat ein Versprechen für diejenigen, die treu sind, die sich auf Gott verlassen, um Hilfe zu erhalten und die wirklich nach Gottes Weg leben. Christus wusste, was in der Endzeit passieren würde und dass wir auf der Hut sein und auf die bevorstehende Zeiten achten müssen. Er sagte uns auch, was mit den Gerechten in Lukas 21 passieren würde. Und das ist es, was wir durchmachen werden. Lukas 21, Verse 9 bis 19, angefangen Vers 9. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Vers 10. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel der große Zeichen geschehen. Vers 12. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens Willens. Vers 13. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Vers 15. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Auf die gleiche Weise sagte er Mose und Aaron, was sie vor dem Pharao sagen sollten und wie Gott sie beschützte. Dasselbe hier. Vers 16. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden, und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Vers 17. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens Willens. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Vers 19. Seid standhaft, und ihr werdet eure Leben gewinnen. Gottes Hilfe wird durch seinen Geist kommen, den wir alle erhalten haben, als wir getauft wurden, und wir haben den Trost, das zu wissen. Und zuletzt Matthäus 24, Verse 29 bis 31. Matthäus 24, Vers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Vers 31. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Norden, Süden, Osten, Westen, wir sind die Auserwählten. Zacharias Vision über vier Hörner und vier Handwerke zeigt, dass Gott und seine Engel das Sagen haben. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie eingreifen und alle Feinde Gottes und seines Volkes vernichten. Auch wenn im Zusammenhang mit der Zahl 4 neben Offenbarungen über Gottes Schöpfung auch Offenbarungen über Unordnung gegeben werden, gibt es Trost, weil wir wissen, was passieren wird und wie wir geschützt werden. Es gibt so viel mehr, worüber wir in Bezug auf die ersten vier Zahlen sprechen können. die ich heute mit Ihnen besprochen habe. Aber dies waren zunächst die Punkte, worauf ich mich konzentrieren wollte. Und beim nächsten Mal werde ich mit der nächsten Zahl und deren Symbolik fortfahren.